Wir dürfen Sie schon zum dritten Neujahrsgespräch hier an der Falkenstraße der NZZ einladen. Und natürlich geht es um die Frage, was erwartet uns in diesem runden, schönen Jahr 2020? Es beginnt ein neues Jahr, aber auch ein neues Jahrzehnt. Aber das Jahr ist ja auch schon ein paar Wochen alt. In Atem gehalten hat uns schon ein in Bagdad getöteter General, ein in Beirut gestrandeter Manager und ein in Moskau frisch eingesetzter Ministerpräsident, von dem wir noch gar nichts wissen. Nicht einmal, was er denn wirklich politisch zu tun haben wird. Wir wissen einiges, was auf uns in diesem Jahr zukommt. Natürlich wird uns die Wahl in den USA beschäftigen. Natürlich wird uns die Weltwirtschaft beschäftigen. Natürlich wird uns das Verhältnis der Schweiz zur EU beschäftigen. Aber wie auch immer diese Dinge herauskommen werden, ein paar Dinge für dieses Jahr 2020 sind jetzt schon klar. Nämlich, es wird das Vereinigte Königreich nun wirklich aus der EU austreten. Der Vatikan wird die Archive aus dem Zweiten Weltkrieg öffnen. Und Nepal wird eine Zählung seines Rhinoceros-Bestandes durchführen. Die USA werden zum G7-Gipfel laden, die Saudis zum G20-Gipfel. Tokio wird die Olympischen Sommerspiele eröffnen und Dubai die Expo 2020. Aber es gibt auch ein paar Dinge zu feiern. Kunstfans werden den 500. Todestag von Raphael feiern. Rockfans den 50. Todestag von Jimi Hendrix. Klassikfans den 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven. Und die Kommunisten den 150. Geburtstag von Wladimir Iljitsch Uljanow, besser bekannt als Lenin. Das alles wird in diesem Jahr 2020 geschehen, und zwar ohne, dass die beiden wichtigsten Protagonisten der Gegenwart, nämlich Greta Thunberg und Donald Trump, auch nur ein Wort dazu zu sagen hätten. Und deshalb möchte ich eigentlich gerade, bevor ich das Podium hier oben eröffne, gleich mal zu Ihnen kommen und Sie fragen, wer wird Ihrer Ansicht nach wichtiger werden für 2020? Greta oder Trump? Wer ist für Greta? Wer ist für Trump? Deutlich mehr. Trotzdem werden wir dann gleich zuerst über das Klima sprechen. Aber auch über Trump werden wir sprechen, freilich. Und wie immer werden wir auch am Schluss Sie einbeziehen mit Ihren Fragen, allerdings nicht per Hand erheben und mündlich nach altschweizerischer Demokratiemanier, sondern neu digital. Sie sehen den Link nzzlive/global. Diese Website können Sie auf Ihrem Mobile, auf Ihrem Smartphone aufrufen und dann können Sie Ihre Frage eintippen und abschicken. Sie wird nach da hinten geschickt. Die Fragen werden gesammelt und wir bekommen sie dann am Schluss hier auf dem Bildschirm und werden sie dann diskutieren. Also wir werden uns in dem Fall nicht von Ihnen durcheinanderbringen lassen, wenn Sie alle am Tippen sind. Wir wissen, dass Sie trotzdem bei uns sind und ganz dringende Fragen haben. Dafür danken wir Ihnen jetzt schon sehr herzlich. Ja, gerne möchte ich die Gäste auf unserem Podium begrüßen. Frau Sabine Keller-Busse. Sie ist seit 2016 in der Konzernleitung der UBS und sie ist seit 2018 COO, also Chief Operating Officer und Präsidentin der Geschäftsleitung der UBS Business Solutions AG. Das heißt, Frau Keller-Busse ist eigentlich für alles verantwortlich, was in der Bank funktionieren muss. Vorne passiert etwas an der Front, aber alles, was hinten passiert, läuft eigentlich über Ihren Schreibtisch und durch Ihre Hände und vermutlich auch durch Ihren Kopf. Und das ist, muss man sagen, in Zeiten des digitalen Wandels nicht ganz trivial. Ein Riesenjob. Neben mir sitzt Petra Gössi, allen bekannt, ebenfalls seit 2016 Präsidentin der FDP, seit 2011 im Nationalrat. Und sie ist dort in den Kommissionen Wirtschaft und Abgaben und in der Kommission für Rechtsfragen. Und in diesem Sinne verantwortet sie alles, was die FDP so zu tun hat zwischen Klimapolitik und Standortpolitik. Weil das ist das, was wir ja von der FDP auch erwarten. Herzlich willkommen, die beiden Damen. Und natürlich sind wir immer dabei, die beiden Redaktoren von der NZZ, Peter Fischer, seit 10 Jahren inzwischen Leiter der Wirtschaftsredaktion und bekannt durch seine recht klar liberalen Positionen, was die Wirtschaftspolitik anbelangt. Und Chefredaktor Erik Guja seit 2015 in dieser Position. Bekannt auch für seine pointierten Leitartikel, die die einen wohltuend klar und deutlich finden und die anderen, wie mir doch immer wieder zugetragen wird, schon fast an der Grenze des politisch Korrekten. Also es gibt durchaus ein Spannungsfeld von Rückmeldungen auf die Leitartikel von Erik Guja. Ja, was erwartet uns 2020, was erwartet uns in diesem Jahr? Darüber möchten wir diskutieren. Wir werden diskutieren über die Klimapolitik, die natürlich dank Greta und viel mehr in aller Munde ist. Wir werden diskutieren über die USA. Und wenn wir über die USA diskutieren, diskutieren wir natürlich auch über China und in dem Zusammenhang natürlich auch über die Weltwirtschaft. Wir diskutieren aber auch über die Schweiz und auch noch ein bisschen über das, was uns alle tagtäglich beschäftigt, nämlich die Digitalisierung. Aber beginnen wir doch beim Klimawandel. Das Thema ist seit gut einem Jahr in aller Munde. Greta Thunberg war vor einem Jahr zum ersten Mal am WEF und mir scheint, seither hat sie eigentlich nicht aufgehört, öffentlich und medial präsent zu sein. Sie war dieses Jahr wieder da. Und je nach Position spricht man neutral vom Problem des Klimawandels, man spricht vom Klimahype oder man spricht vom Klimanotstand. Frau Keller-Busse, was ist es denn nach Ihrer Sicht, diese Klimathematik, um es mal ganz neutral zu sagen?
Ich glaube, es ist eins der wichtigsten Themen, die wir wirklich adressieren müssen. Und es ist jetzt natürlich durch den Greta-Effekt sehr, sehr laut geworden. Aber wenn man eben schaut, das Thema ist schon sehr viel länger ein ganz wichtiges Thema. Und eine der wichtigen Events im Jahr 2020 wird die Klimakonferenz 26 sein. Die findet im Herbst diesen Jahres in England statt. Und da geht es um die große Frage, haben wir uns dem Ziel genähert des Pariser Abkommens, dass wir es tatsächlich schaffen, in den nächsten 10 Jahren die Erderwärmung nicht zu stoppen, aber wenigstens zu minimieren. Das Ziel ist ja weniger als 2 Grad. Im Moment sieht es aus, als haben wir 4 Grad. Und wenn man sich das mal vorstellt, die Auswirkungen sind ja verheerend. Und ich sage, ein normaler Körper hat irgendwie 37,5 Grad. Und wenn man sich jetzt vorstellt, wir haben jetzt alle irgendwo 2 Grad mehr, dann säßen wir nicht hier, ich säße nicht hier, ich wäre im Bett. Und ich glaube, das sind wirklich Effekte, die sind jetzt heute viel, viel prononcierter. Und was wir auch in Davos erlebt haben, ist enorm viel Initiativen zum Thema Klimawandel, zum Thema, wie kann man beitragen. Und ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist immer auch die Frage, wer soll den Klimawandel denn stoppen? Und am Ende kann es nur sein, ein Zusammenspiel von Politik, Akademie, Corporates und Individuen, aber eben in einem Sinn, wo man das wirklich miteinander adressiert. Und für das war jetzt das Jahr Davos eine gute Plattform. Ich spreche jetzt hier als Vertreter, sage ich mal, aus der Finanzindustrie. Und da kommt auch immer die Frage, was kann die Finanzindustrie beitragen? Wir können sehr, sehr viel dazu beitragen. Und ich möchte nur 2, 3 Zahlen nennen. Die OECD hat geschätzt, nur um das Pariser Klimaabkommen, also nur um diese 2 Grad zuzulassen, braucht es 90 Billionen Investments. Das ist eine Riesensumme. Wir bei der UBS, wir haben 3,6 Billionen Assets unter Management und wir arbeiten mit unseren Kunden, viele unserer Kunden wollen, daran nachhaltig anzulegen. Also wir haben ein ganzes Programm, wo wir eben sicherstellen, dass wir die Anlagen in klimaförderliche Bereiche investieren. Wir haben jetzt inzwischen sind wir bei etwa 90 Milliarden rein in Klima. Das größere Thema der Nachhaltigkeit, da haben wir sogar eben ein Drittel der gesamten Anlagen. Aber das sind Sachen, wo man natürlich, wenn man sich vorstellt, die ganze Finanzindustrie spannt zusammen. Da kann man viel bewegen. Und wenn wir nur schon schauen in Amerika, das privat und staatlich gehaltene Investmentvolumen ist 130 Billionen. Wir brauchen 90 in den nächsten 10 Jahren. Also es muss doch gelingen. Aber da brauchen wir auch wieder eben auf die privaten Seite, dass wir wirklich schaffen, dass wir sagen, wir müssen diesen Horizont haben. Die Schwierigkeit ist, wir denken alle kurzfristig. Und ich glaube, wir haben jetzt einen Punkt erreicht, eben, dass das Thema so prominent ist. Und wie gesagt, wenn wir so Diskussionen haben und Foren, dass es ganz, ganz wichtig gemacht wird. Wichtig ist auch aus Bankensicht, wir sind Anleger und handeln auch oft im Interesse der Kunden, machen dieses sogenannte Proxy Voting, das ist die Abstimmungsempfehlung. Es gibt die Klimagruppe Climate Action 100, war jetzt groß in der Zeitung, dass eben auch BlackRock beigetreten ist. Sind wir schon lange dabei. Und UBS zum Beispiel ist der Führer bei diesen Abstimmungsempfehlungen zum Thema Klima. Also ich glaube, das Zusammenspiel aus Industrie, aus Privaten und wie gesagt aber auch Politik ist ganz, ganz wichtig, weil am Ende vom Tag, nur wenn wir das Klima wirklich als Problem erkennen und auch daran arbeiten, werden wir es schaffen. Problematisch ist ein bisschen hier in der Schweiz ist es ein großes Thema. Wenn wir nach China schauen, da ist 25% vom Ausstoß und da sage ich mal, da muss man den Dialog noch suchen, auch eben. Sie haben gesagt, Greta oder Trump, auch hier sind andere Verständnisse. Aber ich denke, wenn wir eben nicht jetzt alles mobilisieren und deswegen ist auch diese Klimakonferenz nachher Ende dieses Jahres so wichtig, gelingt es uns eben nicht mehr rechtzeitig, die nötigen Mittel wirklich bereitzustellen, um hier sinnvoll zu agieren.
Ich meine, wenn man Ihnen zuhört, dann klingt das alles sehr glaubwürdig. Und trotzdem stellt sich ja die Frage, gerade jetzt nach Davos, sind das seitens der Wirtschaft, war das einfach dort ein Hype? Sind das Lippenbekenntnisse? Gibt es viele schöne Papiere, viele schöne Bekundungen? Oder passiert das wirklich, was Sie gesagt haben? Weil wenn das wirklich passiert, was Sie geschildert haben, wenn Sie die Assets wirklich umschichten, könnte das in der Wirtschaft ja tatsächlich riesige Umschichtungen zur Folge haben.
Also ich glaube, es passiert und es passiert auf mehreren Seiten. Also das eine ist mal grundsätzlich ja, wenn wir sehen in der Wirtschaft, der eigene Fußabdruck von Unternehmen. Und wir erleben es viel, viel mehr eben Unternehmen von allen Industrien, die eben sicherstellen, dass dieser Fußabdruck verringert wird. Wichtiger wäre noch, dass wir eben investieren, quasi das wieder irreversibel zu machen. Wir sehen aber eine große Bereitschaft eben auch von Investoren in Nachhaltigkeit, in das Klima zu investieren. Und am Ende vom Tag kann man das messen. Was uns im Moment noch fehlt, das sind so, ich sage jetzt mal eben globale Standards. Es gibt eben vom Financial Stability Board, das ist eigentlich so die globale bankübergreifende, sage ich mal, Gruppe, die eben guckt, auch die Nachhaltigkeit und Regulierung. Und dort hat man Standards geschaffen. Das sind eine Taskforce, wo man sagt, wir haben ganz schlecht übersetzen, klimaverwandte Disclosures, die man in die Geschäftsberichte nimmt. Also ich glaube, wenn wir die Industrie messen können, wenn wir allgemeingültige Standards haben, dann ist es für Investoren auch viel leichter, in Nachhaltigkeit zu investieren. Wir haben es jetzt bei uns gesehen, eben wie gesagt, ich habe ein Beispiel, wir haben im Ende vorletzten Jahres ein Mandat aufgelegt für unsere vermögenden Kunden. Das hat es bisher nicht gegeben. Da können Sie über mehrere Asset-Classes wirklich in Klima und Nachhaltigkeit investieren. Und da haben wir innerhalb vom letzten Jahr 6 Milliarden ansammeln können. Und eben Befragungen von unseren Kunden zeigen eine ganz, ganz große Bereitschaft. Mhm. Also ich glaube, man muss aufpassen, dass man eben die Fakten anschaut und eben auch die Unternehmen in die Pflicht nimmt, eben zum einen den eigenen Fußabdruck zu verringern. Und eben, wie gesagt, ich habe jetzt natürlich die UBS-Zahlen, die kenne ich jetzt relativ gut. Und nur 2, 3 Beispiele. Wir messen zum Beispiel Abfall pro Kopf. Haben wir ein Drittel reduziert von all unseren Mitarbeitern. Wir haben uns im 2004 verpflichtet, unsere Greenhouse-Gas-Emissionen um 75% zu senken. Wir sind jetzt da, haben wir gemacht. Wir haben im letzten Jahr so wenig Energie gebraucht wie noch nie, weil wir haben weltweit ein Gebäudeprogramm gehabt, wo wir eben energieeffizient bauen, wo wir verdichtet haben, wo wir neue Arbeitsplatzkonzepte haben. Wir haben seit 2007 unsere Flugkilometer halbiert und den Rest machen wir so. Ich glaube, dass es jetzt einfach so laut ist, weil eben, wie gesagt, wir haben diesen Greta-Effekt. Aber das Thema, das ist schon viel länger präsent.
Aber es brauchte sozusagen diese Figur, um das so präsent zu machen. Ich bleibe gerade noch einen Moment bei der Wirtschaft, Peter Fischer. Trauen Sie das den Unternehmen wirklich zu, dass das so ernst gemeint wird? Und wird das die Wirtschaft umschichten in diesem Jahr oder in den nächsten Jahren?
Also ich habe auch den Eindruck, dass jetzt wirklich etwas passiert. Und ich glaube, wenn ich das ökonomisch ansehe, dann was passiert ist, dass ein Repricing von Umweltrisiken stattfindet. Produzenten werden sich gewahr, dass Umweltverschmutzung, CO2-intensive Produktion wahrscheinlich teurer wird. Und Anleger sehen Investitionen in umweltverschmutzende Tätigkeiten stärker als Risiko. Entsprechend werden die teurer und grüne Investitionen werden günstiger. Und jetzt als Ökonom würde ich sagen, das ist auch das Beste. Man braucht einfach die richtigen Marktsignale. Und ich persönlich denke, wenn wir das wirklich wollen, dann brauchen wir eine umfassende und klare Lenkungsabgabe. Und dann schaffen wir das. Mhm. Also ich, wenn das Ziel ist, diese Emissionen zu vermindern und man die Innovationen, die gegenwärtig stattfinden, ansieht, dann glaube ich, die Wirtschaft ist fähig, das zu schaffen. Aber was mir mehr Sorgen macht, Entschuldigung, momentan ist dass die politische Tendenz in Aktivismus zu verfallen, ein schöner Report da, aber vor allem auch Subventionen hier und da, Green Deal in der EU. Ich glaube, wir müssen jetzt aufpassen, dass wenn wir solche Dinge machen, dass sie effizient sind und dass sie vor allem über Preissignale funktionieren.
Petra Gössi, das klingt eigentlich schon sehr zuversichtlich. Also eigentlich die Wirtschaft macht vorwärts, man hat Angst vor einer starken Regulierung. Klima war das Monothema bei der letzten Wahl, die Grünen haben zugelegt. Wenn das jetzt alles so läuft, hat die Politik eigentlich schon fast gar nichts mehr zu tun.
Dann geht es wirklich nur noch darum, dass wir keine Überregulierung haben. Aber ich glaube, das wird sich jetzt in der Schweiz, also ich meine, ich kann aus der Sicht, was wird im Schweizer Parlament geschehen, das kann ich berichten. Wir diskutieren ja aktuell das CO2-Gesetz. Das wird jetzt voraussichtlich im März in den Nationalrat kommen. Der Ständerat hat bereits darüber debattiert. Ich glaube, so wie es aus dem Ständerat gekommen ist, ist es keine Überregulierung. Es hat eine CO2-Abgabe drin, es hat Lenkungsmaßnahmen drin. Die Frage wird aber trotzdem sein, ist dann der Bürger, wenn dieses Gesetz einigermaßen vernünftig aus meiner Sicht immer noch, wir werden sehen, wo es dann am Schluss zu liegen kommt, so wie die Diskussionen laufen, glaube ich immer noch, dass es vernünftig sein wird, aber wird dann die Schweizer Bevölkerung auch Ja dazu sagen, weil am Schluss wird es auch daran gemessen, wie teuer wird das alltägliche Leben für den einzelnen Bürger. Und deshalb stimme ich schon damit überein. Also man darf jetzt nicht einfach in Aktivismus verfallen, sondern ich glaube, der richtige Weg wäre, und das ist dann wieder die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft, wir müssen schauen, dass wir die Innovationen fördern können. Das ist die Aufgabe auch der Politik. Natürlich muss das die Wirtschaft von sich aus machen, aber die Politik muss die Rahmenbedingungen so setzen, dass eben diese Innovationen angetrieben werden. Natürlich kostet das etwas, aber wir können nur griffige Maßnahmen und griffige Lösungen legiferieren können, wenn wir die Bevölkerung mitnehmen können. Und das heißt eben auch, dass es nicht zu teuer für den einzelnen Bürger werden darf.
Aber wenn wir jetzt die Verhältnisse im Parlament anschauen, die Grünen haben stark zugelegt, die Grünliberalen auch. Die Grünen haben lautstark eine Klimakonferenz angekündigt, von der ich seither nichts gehört habe, in der Öffentlichkeit zumindest. Aber die Frage ist ja schon, wird das unter diesen Verschiebungen, wird das primär interventionistisch geschehen in der Schweiz oder wird eine liberale Klimapolitik möglich sein?
Also ich glaube, das Schweizer Parlament hat sich da noch nicht ganz gefunden. Weil, oder was ist geschehen jetzt auch mit diesem Klimagipfel? Es steht noch nicht mal der Termin, weil diejenigen, die es organisieren müssen, oder das sind dann halt die Schwierigkeiten. Und wieso sage ich das auch? Weil ein solcher Klimagipfel, der jetzt angeregt wurde, das ist etwas, das außerhalb unseres normalen Diskussionsverständnisses aufgezogen werden müsste. Also eigentlich wieder mehr Bürokratie, ein Zusatzaufwand. Das funktioniert nicht.
Ein Zusatztermin.
Ein Zusatztermin. Aber das funktioniert bei uns nicht einfach so auf die Schnelle, weil wir haben unsere normalen Diskussionsgremien, wir haben die Kommissionen, wir haben das Parlament, darin wissen wir uns zu bewegen, dort können wir auch sehr schnell sein. Aber alles, was zusätzlich aufgeblasen wird, das ist nicht einfach nur zielführend. Was man aber trotzdem auch spürt, also das heißt, dieser Klimagipfel ist, glaube ich, immer noch in weiter Ferne, weil da muss einfach noch sehr vieles geschehen, bis das schon nur mal organisatorisch aufgegleist ist. Was man aber spürt in den Diskussionen, zumindest in der Kommission, in der ich bis jetzt war in dieser neuen Legislatur, ist, es wird immer alles auch unter diesem Aspekt des Klimas und der Umwelt diskutiert. Das ist neu in dieser Ausrichtung. Also völlig egal, um welches Thema es geht, irgendwann kommt der Umweltaspekt, der Klimaaspekt wird mitdiskutiert. Ich glaube aber dennoch aktuell noch nicht, dass diese Verbotsmentalität wird sich im CO2-Gesetz noch nicht widerspiegeln. Weil ich glaube einfach nicht, dass die linke Seite das sich jetzt schon getraut, weil dann, davon bin ich persönlich überzeugt, wird das CO2-Gesetz in der Schweiz keine Mehrheit mehr finden. Das heißt, ich glaube, da wird aktuell noch ein pragmatischer Weg gewählt werden. Wie es dann in einem Jahr aussieht, das wissen wir nicht. Das wird dann die Zukunft zeigen.
Das wäre ja eine interessante Prognose. Und demgegenüber steht ja die EU mit ihrem Green Deal, den Ursula von der Leyen ausgesprochen hat. Die EU soll bis 2050 klimaneutral sein und soll 1 Billion Euro investiert werden. Eric Guyer, in ihrem Leitartikel war von Zentralismus und Dirigismus die Rede. Also alles andere als das, was wir gemäß Petra Gössi in der Schweiz erwarten können. Wird die EU anders voranschreiten? Haben wir da Schlimmeres zu befürchten?
Also wir wissen es ja noch nicht genau. Es ist bis dato ja erstmal eine relativ allgemeine Ankündigung der EU-Kommission von ihrer Präsidentin, Frau von der Leyen. Aber was da so an Ideen geäußert wird, hat schon das Zeug dazu, die Weltwirtschaft wirklich durcheinander zu bringen. Wenn zum Beispiel ein Zoll erhoben wird auf alle Waren, die nicht so grün gefertigt werden wie die Waren in der EU, dann steht der Handelskrieg mit den USA und mit China ganz todsicher vor der Türe. Das ist das eine. Denn weder die Amerikaner noch die Chinesen werden akzeptieren, dass einfach so ein solcher Zoll erhoben wird, ohne dass sie dann zum Beispiel auf die deutschen Autos eine entsprechende Gegensteuer erheben. Und da leiden wir auch darunter, denn ganz viele der Zulieferungsteile für deutsche Autos kommen ja aus der Schweiz. Das tangiert uns, obwohl wir kein EU-Mitglied sind, ganz unmittelbar und hat natürlich auch Auswirkungen auf unsere Exporte in die EU. Das ist das eine. Das zweite ist eben der Zentralismus. Wenn das Ganze 2,6, also die für 10 Jahre rechnet die EU mit Investitionen von 2,6 Billionen Euro gesamthaft. Und wenn das die EU alles ausgeben will, dann ist das extremer Zentralismus, denn dann entscheidet die EU. Aber woher weiß denn die EU oder die Kommission in Brüssel, wo das Geld wirklich am besten ausgegeben wird? Es gibt beispielsweise jetzt einen großen Streit, soll die Automobilindustrie wirklich auf die Elektromobilität setzen oder auf die Brennstoffzelle? Es ist nicht entschieden. Die einen sagen, und das sind aber vor allem pragmatische Gründe, weil sie jetzt irgendetwas präsentieren müssen und die Batterie ist weiter als die Brennstoffzelle. Wir setzen alles auf die Elektromobilität. Aber vielleicht ist das in ein paar Jahren schon längstens wieder obsolet. Wenn Bürokraten anfangen, Technologiepolitik zu machen, dann wird das meistens shaky. Das kann man in Deutschland sehr schön sehen. Die Deutschen haben mal gefunden, es braucht ein neues Verkehrssystem, den Transrapid, eine Magnetschwebebahn. Dann haben sie 160 Milliarden Mark noch ausgegeben, Millionen, nicht Milliarden, 160 Millionen. Über 20 Jahre passiert ist nichts. Es fährt eine Magnetschwebebahn in Shanghai zum Flughafen. Das ist das Einzige. Ein grandioser Fehlschlag. Und deswegen bin ich so skeptisch, wenn ich jetzt höre, dass es ein zentrales Programm geben soll und eine zentrale Institution, die das alles entscheidet.
Ich möchte nachher weitergehen und nicht ewig bei dem Klimathema bleiben, aber mich würde Ihre Position schon noch Wunder nehmen, wenn Sie so etwas hören, jetzt die schweizerische, sagen wir die schweizerischen Aussichten auf eine relativ liberale Klimapolitik, die der Vorschlag der EU aus Ihrer Sicht, aus der Sicht der Wirtschaft, Wo stehen Sie da und wie würden Sie versuchen, das zu beeinflussen in die eine oder andere Richtung?
Also ich bin eher auf der Seite von der Petra Gössi, dass ich auch sage, Überregulierung staatlich, das hilft nicht, weil dann haben wir eben genau diesen Punkt, wie alloziere ich effizient. Ich glaube, wir müssen sehr, sehr stark auf die Selbstregulierung setzen, wir müssen sehr stark auf Verbände setzen, dass man sich einheitliche Standards setzt und es ist ein globales Thema. Und ich glaube, das ist ja die große Herausforderung, dass man hier auf einen Nenner kommt. Und deswegen bin ich der Meinung, dass wir eigentlich den Weg, den man hier angefangen hat, eben über Verbände, über gemeinsame Foren, über Indizes, die man veröffentlicht, aber nicht eben zentralstaatlich orchestriert.
Und wenn Sie jetzt in der EU vorsprechen würden, was würden Sie von der EU erwarten wollen? Was würden Sie denen vorschlagen, um effizient in diese Richtung zu gehen?
Ich glaube, die Diskussion, die richtig ist, ist tatsächlich über die Lenkungsabgabe und Standards zu schaffen. Ich glaube, die EU sollte sagen, wir wollen gewisse Standards sehen, die die Unternehmen einhalten. Wir wollen gewisse Bereiche sehen. Wir wollen aber auch dafür kämpfen, also und setzen uns dafür ein. Und da wären wir auch dafür eben das CO2-Pricing. Weil am Ende vom Tag geht es wirklich hin, dass wir wirklich sagen müssen, die Investitionen, die wir brauchen, die müssen an die richtigen Kanäle. Und das heißt, ich muss sicherstellen, eben über das Pricing, dass ich das mache. Das wäre meine Forderung an die EU, die richtigen Daten und Standards setzen, Standards innerhalb der EU geltend machen und versuchen, über die Kraft der EU das auch in die anderen Regionen mitzunehmen und eben ein Pricing pushen, was übrigens große Diskussion war, auch seitens IMF. Ich gehe davon aus, dass die Debatte noch geführt wird und dass wir tatsächlich CO2-Pricings erleben werden, um einfach die gewisse Lenkung sicherzustellen.
Währungsfonds hat ja ausgerechnet, glaube ich, 75 ja. Dollar pro Tonne würde genau. das Ziel erreichen.
Und der Schweizer Vorschlag vom Ökonom Eichenberger lautet auf 40 Franken. Ich glaube, wir vertiefen aber die Diskussion.
Doch, ich möchte jetzt noch einen kleinen Punkt noch dazu sagen, weil ich finde, wir als der Westen, wenn Sie mal so ein bisschen generalisieren, Europa und Amerika, wir könnten doch einmal etwas lernen aus den letzten 30 Jahren. Und in den letzten 30 Jahren haben wir geglaubt, dass an unserem Wesen die Welt genesen wird. Wir haben gedacht, alle werden demokratisch, die Chinesen, die Russen, alles wird marktwirtschaftlich, Freihandel etc. Es ist nicht passiert. Chinesen, die Russen, ganz viele andere Länder auch, sind nicht wirklich zum westlichen Lebensstil bekehrt worden, ob das jetzt und auch nicht zum westlichen Wertesystem. Ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, will ich jetzt gar nicht werten. Aber anzunehmen, dass nun beim Klima jetzt es passieren wird, dass alle sich zu unseren Werten bekehren. Und es ist im Moment ein ganz großes Thema in Europa und den USA. Aber da hört es dann auch schon mal auf. Das glaube ich auch nicht. Ich meine, die Schweiz emittiert Treibhausgase im Promillebereich. Das heißt, Sie alle können 24 Stunden am Tag mit dem Porsche mit 200 über die Autobahn brettern. Und das Einzige, was passiert, ist vielleicht, dass Sie Ihren Fahrausweis verlieren. Oder dass Sie im Stau auf der A1 stehen. Aber sonst passiert nicht viel. Währenddessen China hat, je nachdem, wie man es rechnet, zwischen 25% und 30% der Emissionen. Dann kommt noch einmal Indien dazu. Und diese Länder bauen im Moment massiv zum Beispiel in Kohleindustrie, in Kohlekraftwerke. Also ich sehe nicht, wie wir wirklich zu einer Lösung kommen, solange wir das wieder als ein westliches Thema behandeln und wir es nicht schaffen, diese Länder in Asien dazu zu bekommen. Und ein Problem haben wir noch gar nicht adressiert, das ist das Bevölkerungswachstum in Afrika. Von 1 auf 2 Milliarden Menschen. Und wir hoffen, dass immer mehr Menschen auch in Afrika ein menschenwürdiges Leben führen können. Und das heißt ganz automatisch mehr Energieverbrauch. Und dann wird all das, was wir hier einsparen, wird wieder dort aufgefressen. Also von daher frage ich mich schon, ob wir diese Diskussion, die wichtig ist, ob wir die aber nicht zu westzentriert führen.
Haben Sie denn einen Vorschlag, was wir sonst machen sollten?
wird natürlich bringen wir die Chinesen nicht einfach mit einem Fingerschnippen dazu. Das ist ja völlig klar. Aber wir müssen bei allem, was wir machen, bei Green Deal oder Gesetzen in der Schweiz, uns immer darüber im Klaren sein, dass das Wichtigste ist, wie kriegen wir China dazu? Zum Beispiel, dass wir, wäre ja auch eine Möglichkeit, dass sich reiche Länder verpflichten, in ärmeren Länder, Schwellenländern in klimaneutrale Energie
zu investieren.
Mhm. Solche Dinge, das glaube ich, ist am Schluss wesentlich wichtiger, als dass wir noch ein paar Gramm hier in der Schweiz vermeiden.
Vielleicht, also ich kann das unterstützen, weil ich hatte eingangs gesagt, eben man hat diese Klimakonferenzen und von den 120 Ländern, die haben irgendwie 25% und China jetzt auch mit der Urbanisierung, die kommt, die hat den großen Brocken. Ich glaube aber, es wäre jetzt trotzdem falsch, nichts zu machen, weil wir wissen, dass es ja physische Risiken gibt. Also jetzt denken Sie mal dran, Sie haben die Eigenheimbesitzer in Florida. Und die Daten der Erwärmung, die wir jetzt haben, und dazu gibt es eben jetzt die neuen Reports, die kommen, die zeigen ja auf, was sind die physischen, die Asset Risks, was sind die Verluste, die Leute erleiden, was sind die Verluste, die auch Firmen erleiden. Also das geht ins Portemonnaie. Und Klimawandel geht ins Portemonnaie und das trifft dann. Und ich glaube, wir müssen das trotzdem eben, wie gesagt, machen, um unseren Beitrag zu leisten in dem Bereich. Wir müssen helfen, eben die Daten zu erheben. Und ich persönlich glaube, ich habe das letztens irgendwie auch gehört, eben wir in Zürich tun uns schwer, irgendwo ein Stadion neu zu bauen und sind so demokratisch, dass es vermutlich nie kommt. In China haben wir das ganz anders erlebt, nämlich wenn China ein Ziel hat, dann wird es gemacht. Also wenn in China auch ankommt, dass auch chinesische Assets unter Gefahr sind und Chinesen eben in die Lage kommen, dass das kostet, kann es sogar sein, dass China dann den großen Schalter umlegt, wie wir es mehrere Male gesehen haben, und sagen, jetzt gehen wir genau in die Richtung und dann zum Schluss mitmacht. Also deswegen glaube ich, es wäre falsch, es nicht zu machen, aber wir müssen es ganz klar zur Kenntnis nehmen, dass wir da die Ungleichgewichte haben.
Also nur um da noch eine Prise Optimismus einzubringen, weil ich selber in China gelebt habe, ich glaube, die Chinesen machen das tatsächlich. Und wenn man das sieht, behaften Sie mich jetzt nicht auf die genauen Daten, aber in den letzten etwa 15 Jahren hat die Energieeffizienz der chinesischen Wirtschaftsleistung sich etwa vervierfacht und hat ungefähr das Niveau erreicht, was wir so vor 20 Jahren hatten oder so. Also es passiert auch in China viel. Und die Frage, ich bin völlig einverstanden, ist, wie kann man das allenfalls unterstützen? Wenn unsere Wirtschaft sehr energieeffiziente Lösungen hat, dann ist das sicher auch interessant für die.
Kann die Schweiz da irgendetwas machen? Sie hat immerhin ein tolles Freihandelsabkommen mit China und hat eine gewisse enge Beziehung mit der Wirtschaft.
Ja, also und vor allem, was ich sehr wichtig finde, ist, oder wir müssen die Rahmenbedingungen so setzen, dass unsere Unternehmungen eben genau diese Innovationen überhaupt erfinden können und forschen können. Und deshalb ist es so wichtig, dass auch bei uns das CO2-Gesetz eben so ausgestaltet ist, dass wir diese Innovation fördern können, weil schlussendlich wir werden das exportieren und das bei uns, damit haben wir sogar wieder Wertschöpfung im eigenen Land, also damit kann man dann wirklich auch Geld verdienen. Aber wichtig ist eben, dass wir das nicht abmurksen von vornherein. Etwas, was ich ein wenig kritischer sehe, sind diese internationalen Diskussionen oder in allen Gremien, in denen wir uns bewegen. Die Schweiz ist einfach klein und natürlich sind wir stark, aber schon nur, wenn ich sehe, wie die Steuerdiskussionen aktuell am Laufen sind, das geht einfach über die Größe, das geht über die Mächtigen. Ich sehe nicht, dass diese internationalen Organisationen tatsächlich so funktionieren, wie wir uns das eigentlich vorstellen. Und deshalb glaube ich, unsere Chance ist, wenn unsere Wirtschaft das unterstützen kann, wenn wir damit auch Geld verdienen können, wie wir das dann international dann weiterbringen können. Das sehe ich dann nicht ganz optimistisch.
Ja, ich würde sagen, schließen wir das wichtigste aller wichtigen Themen für den Moment einmal hier. Die Aussichten sind nicht so schlecht, würde ich jetzt mal sagen. Die Wirtschaft macht vorwärts, die Schweiz bleibt liberal, die EU bekommt ein Fragezeichen hintangestellt und ohne China geht sowieso nichts auf dieser Welt. Das weiß auch Trump und damit möchte ich jetzt eigentlich ein Thema wechseln. Eric Guyer, Trump war gerne in Davos, weil er hätte ja eigentlich auch in den USA sein sollen, in Washington, wo das Impeachment läuft. Er war froh, konnte er ein bisschen Bergluft schnuppern und dort seine Show machen. Inzwischen ist das Verfahren beim Senat. Es geht im Moment vor allem darum, gibt es jetzt noch, wird dieser John Bolton noch vorgeladen oder nicht? Was ist denn Ihre Einschätzung, wie das jetzt weitergeht?
Ach, das Impeachment. eine knappe Hälfte der amerikanischen Gesellschaft und die meisten Europäer sind der festen Ansicht, dass Trump ein Scheusal und ein notorischer Lügner ist und dass deswegen dieses Impeachment schon irgendwie ganz in Ordnung geht. So gefühlt. Ich würde dem widersprechen und sagen, die Präsidenten kommen und gehen, die amerikanische Verfassung bleibt. Und auch der Schaden, den die amerikanische Verfassung nimmt. Und was da im Moment passiert, ist, finde ich, rein verfassungsrechtlich extrem schwierig. Und da sind die Demokraten nicht besser als die Republikaner, denn die Republikaner haben das gleiche Spielchen ja damals mit Clinton auch gespielt. Das Impeachment ist ein Verfahren knapp unter dem Staatsnotstand. Wirklich für die absoluten Notfälle vorgesehen, so wie es in der deutschen Verfassung ein Widerstandsrecht gibt, dass man auch nicht, nur weil einem irgendetwas nicht passt, ständig anrufen kann. Und die beiden Parteien sind gerade daran, die kleine Münze zu machen. Wann einem etwas nicht passt und man hat die Mehrheit im Repräsentantenhaus, um das Verfahren in Gang zu setzen, dann macht man das und nimmt alles in Kauf, was das bedeuten kann für die Funktionsfähigkeit des Staates. Und ich finde auch die Argumentation in dem, also ich fand das Verfahren, das damals die Republikaner angestrengt haben gegen Clinton, fand ich auch schon grenzwertig. Ich finde aber jetzt die Argumentation, die jetzt benutzt wird, auch nicht besser. Die findet nur deswegen halt viel mehr Anklang, weil eben Trump ein Scheusal ist. Und die Argumentation ist wirklich gefährlich, weil sie sagt, ein an sich politisch legales Verhalten, nämlich die Nichtgewährung einer Militärhilfe an die Ukraine, ist ein Verbrechen, weil der Präsident sich dadurch einen persönlichen politischen Vorteil verschafft. Hey, möchte ich jetzt sagen. Ja, das sind Politiker, die machen das. Die verschaffen sich ständig, wenn sie Präsident oder Bundeskanzler oder Präsident der Französischen Republik sind oder was auch immer, nur nicht in der Schweiz, verschaffen sie sich durch ihre Entscheidungen einen persönlichen politischen Vorteil. Schauen Sie sich an, was Kanzler Schröder gemacht hat 2002, der hätte sehr sicher die Bundestagswahl verloren, wenn er nicht im letzten Moment die Irak-Karte gezogen hätte und die NATO in eine Krise gestürzt hätte. Und zwar rein zu seinem eigenen politischen Vorteil, weil er genau wusste, dass diese Pazifismuskarte nicht nur in Deutschland allgemein, sondern vor allen Dingen in Ostdeutschland, wo die meisten unentschiedenen Wähler sich aufhielten, eine ganz wichtige Frage ist. Eine wichtige staatspolitische Frage wurde rein aus persönlichem Vorteil entschieden. Und das Gleiche macht jetzt der Trump. Und wenn das der Maßstab wird, nachdem man quasi die Ultima Ratio vor dem Verfassungsnotstand ausruft, dann weiß ich nicht, ob sich Amerika und sein Regierungssystem wirklich etwas Gutes tun, weil dann leidet ganz klar die Funktionsfähigkeit des Staates darunter.
Das heißt, die Frage ist nicht so sehr, was mit dem Verfahren geschieht. Alle rechnen ja damit, dass es sowieso nicht durchkommt, sondern die grundsätzliche politische Frage, nimmt das System Schaden oder nicht? Petra Gössi aus schweizerischer Sicht, ist das gerechtfertigt? Ging dieser Politiker damit zu weit oder ist das einfach das übliche Machtspiel?
Also Ich sehe es eigentlich wie Erguir. Ich glaube, das ist ein Machtspiel. Ich meine, mit Hochverrat, ich sehe den Hochverrat nicht. Ich finde das eine sehr harte Maßnahme. Ich finde es politisch auch nicht sehr geschickt. Ich glaube, schlussendlich wird das Donald Trump wahrscheinlich auch... Also wenn ich das vergleiche, wie würde ich reagieren? Selbst wenn er mir nicht sympathisch ist, da würde ich jetzt denken, was machen die da? Dem gebe ich die Stimme wieder, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Die Wirtschaft in Amerika brummt, und das ist Grund genug. Oder? Weil ich glaube, das wird viel mehr über solche Faktoren dann schlussendlich entschieden. Ich hätte das Impeachment einfach so, ich habe das Wissen dahinter ja nicht, aber so aus dem Bauch heraus völlig unbegründet. Ich sehe keinen Hochverrat. Der eine wird sagen, er lügt, der andere wird auch sagen, er lügt. Und damit werden wir nie wissen, was jetzt genau Sache ist. Und deshalb glaube ich, die Frage, ob er wiedergewählt wird, wird am Schluss darüber entschieden werden, wie geht es der amerikanischen Wirtschaft. Die läuft im Moment sehr gut, und das wird schon Herrn Trump sehr viel helfen.
Bevor ich zur Wirtschaft gehe, Frage an Sie beide. Wird er wiedergewählt, ja oder nein?
Wenn man sich die Demokraten anguckt, ist das eigentlich keine Frage. es ist ein gutes Jahr, ein knappes Jahr sind wir davor, in ein paar Monaten wird gewählt.
3. November.
Und alles, was im Moment so an Kandidaten Demokraten aufbieten, ist ja nicht wirklich ein Kandidat dabei, wo sie sagen, er hätte auch nur halbwegs zum Beispiel die rhetorischen Fähigkeiten eines Obama oder das politische Visionäre eines Kennedy oder aber auch nur das große politische Gespür eines Clinton. Das sind ja alles keine wirklich beeindruckenden Kandidaten. Und wenn man dann auch noch das dazu rechnet, die Wirtschaftsentwicklung, dann ist, glaube ich, die Antwort ziemlich klar.
Auch in etwa so. Und was meint denn die andere Seite dazu? Frau Keller-Busse, meine, die UBS ist in Amerika stark exponiert, stark zu Hause auch. Trump wurde damals gewählt, die Aktien schossen in die Höhe, weil man sagt, jetzt kommt Wirtschaftsliberalismus, stattdessen kam etwas ganz anderes. Wie sehen Sie das dieses Mal?
Ich glaube, das, was wir gucken, wenn wir nach Amerika gucken, es ist in der Tat so, oder? Der Trump hat natürlich Unternehmenssteuern gesenkt, hat sehr viel Regulierungen erleichtert, und da sehen wir auch, was das der amerikanischen Wirtschaft geholfen hat, stark zu werden. Und ich denke auch, ich teile die Meinung, also wenn wir Indikatoren angucken, und wir haben alle nur, also ich bin nicht Politik-Expertin, aber ich habe bisher keine Schätzung gesehen, die davon ausgehen würde, er würde die Wahl nicht schaffen, eben auch mangels anderer Kandidaten. Und von dem her, glaube ich, ist das Argument, was tatsächlich überwiegt. Und wir erleben das eben, wir sehen ja auch auf dem amerikanischen Bankensektor selber die Auswirkungen der erleichterten Regulierung, was wir ja hier im, europäischen und Schweizer Raum nicht im gleichen Maße erlebt haben.
Was Sie aber immer noch wünschen, wie man zwischendurch von der Branche hört. Peter Fischer, was sind denn die Erwartungen? Jetzt läuft die Wirtschaft gut, aber trotzdem weiß man ja nicht so genau, wie es weitergeht. Die Kurve könnte sich auch deutlich abflachen bzw. runterfallen. Hat das mit Trump zu tun, was wir jetzt sehen, oder hat das nicht mit Trump zu tun?
Also erstens hat es sicher mit der Politik von Trump zu tun. Er hat alle Schleusen geöffnet, um das Wirtschaftswachstum in Amerika groß zu hochzuhalten. Und man sieht ja eigentlich auch immer in Wahljahren, dass das anhält. Und dann als Ökonom würde ich auch sagen, normalerweise wurden US-Präsidenten immer wieder gewählt, wenn die Wirtschaft gut lief. Sie wurden nicht wieder gewählt, Carter oder so, wenn es nicht gut lief. Allerdings muss ich jetzt sagen, wir haben ja alle gedacht, es sei wahrscheinlicher, dass Clinton gewählt würde als Trump, und Trump wurde gewählt. Und was mich etwas beunruhigt, wenn ich nach Amerika schaue, ist, dass mir scheint, dass diese Gesellschaft total polarisiert ist, in etwa zwei Hälften, die eigentlich nur damit beschäftigt ist, sich zu beweisen, dass die andere Hälfte völlig unfähig ist und falsch. Die Demokraten haben eigentlich die Zeit damit vergeudet, zu sagen, wie schlecht Trump ist und nicht, wie gut sie sind. Und es gibt ja bekanntlich diese Swing States. Und von dort her würde ich sagen, es ist nicht auszuschließen, dass wenn jetzt Biden tatsächlich es schaffen würde, die andere halte ich für kaum wählbar, dass wir doch plötzlich wieder im letzten Moment eine Überraschung erleben.
Was würde denn das eine oder das andere für die amerikanische Wirtschaft und für die Weltwirtschaft bedeuten? Die einen sagen, ja, mit Trump riskiert man wieder einen nächsten Handelskrieg. Die anderen sagen, mit den Demokraten riskiert man eine Re-Regulierung. Beides ist nicht wünschenswert.
Also ich glaube, es hängt sehr stark davon ab, wer bei den Demokraten allenfalls
gut gewinnen würde. Also ist die Sozialistin per se aus Sicht von Trump und er wird diese Karte immer spielen.
Aber in der Tendenz ist es sicher so, dass die Demokraten regulierungsfreudiger sind und die Republikaner unter Trump einiges Gutes getan haben für die Wirtschaft. Allerdings, der Handelskrieg ist höchst problematisch und auch die Überhitzung der Märkte wird sie irgendwann rächen, glaube ich.
Ich meine, jetzt reden ja alle, dass wir dieses Jahr mit einer globalen wirtschaftlichen Abschwächung rechnen müssen. Erstens ist der Zyklus langsam am Ende, zweitens hat der Handelskrieg seine Spuren hinterlassen. Müssen wir wirklich mit einer schlechteren Wirtschaft rechnen?
Ja, also wenn ich auf das Komma genau sagen könnte, was passiert, dann wäre ich vielleicht reich. Wie Sie gesagt haben, allgemein geht man davon aus, dass es eine leichte Abschwächung gibt. Der Währungsfonds prognostiziert ein Wachstum weltweit von etwa 3,3%, 2% für die USA. Im vergangenen Jahr waren es 2,3%. Und ich war auch gerade in Davos und da war eigentlich die Euphorie war groß. Weil man sagte, jetzt gibt es den Phase One China Deal, großer Deal, der Handelskrieg ist gelöst. Zusätzlich ist es gerade gelungen, das Abkommen mit Mexiko und Kanada zu unterschreiben. Und die Briten werden das auch irgendwie hinkriegen. Und im Nahen Osten, da ist das ja auch nicht ganz so schlimm, wie wir gedacht haben. Also wird der Aufschwung sicher eher etwas größer sein als erwartet. Ich persönlich glaube, die Risiken werden momentan unterschätzt. Der Handelskrieg ist nicht gelöst, kann jederzeit wieder ausbrechen. Diese Phase One Deal ist im besten Fall ein Waffenstillstand, aber keineswegs eine Lösung der Grundsatzfrage technologischer Wettbewerb und ungleich lange Spieße. Das künftige Verhältnis zwischen Großbritannien und der EU, die Interessenlagen sind so unterschiedlich, dass ich also finde, man muss ein großer Optimist sein, um anzunehmen, das wird alles in Minne aufgehen in diesem Jahr. Und auch der Nahe Osten bleibt ein Pulverfass. Von dort her, ja, momentan sieht es aus, als ob sich das Wachstum ein bisschen verflacht, aber nicht allzu sehr. Und wir mindestens bis zu den amerikanischen Wahlen noch von einer positiven Lage ausgehen können. Aber die Abwärtsrisiken sind hoch.
Wie schätzen Sie das ein, Frau Keller-Busse?
Also ich sage es auch, ich habe ja einige Live-Sessions auch gehabt mit eben amerikanischen Regierungsvertretern, wo wir zuhören könnten. Also ich glaube, dieser China-Trade-Deal, der jetzt die Phase 1, das war taktisch. Aber was wir nicht wegstecken können, ist seit 18 Monaten die Spannung. Und die Zölle, die erhoben worden sind, die fahren jetzt natürlich mit voller Wucht eigentlich noch ein. Also das heißt, es kann durchaus trotzdem noch den Einfluss auf die Wirtschaft geben. Wir gehen auch nicht davon aus, dass das jetzt irgendwie noch der große zweite Deal vor der Wahl kommt. Das wird sicherlich dann, sage ich mal, ein Thema nach der Wahl sein. Und von dem her, glaube ich, ist im Moment, also die Prognosen sind eben diese gut 3%. Aber ich glaube, eine große Frage jetzt auch, wir haben gesehen, wie die Börsen in Asien reagiert haben auf, sage ich mal, jetzt die Epidemie, die jetzt da am Ausbrechen ist. China hat immer noch Wachstumsprognosen, zwar die niedrigsten seit den letzten Jahren, 6%. Aber das ist natürlich die Frage, gibt es dort auch noch mal eine Verlangsamung? Also wir haben das jetzt gesehen, also von dem her können die letzten Schätzungen, die wir jetzt haben, können durchaus noch mal, sage ich mal, gedämpft werden.
Was heißt das für China selbst? Ich meine, die UBS ist in China auch sehr stark exponiert, auch ein Stück weit dort fast schon zu Hause. China steht wirklich unter Druck. Rechnen Sie damit, dass es da schwieriger wird in den nächsten Jahren?
Ich glaube, was wir jetzt bei China gesehen haben, ist, dass sich das Wachstum grundsätzlich verlangsamt hat. Das, was eigentlich positiv war, dass China wirklich jetzt auf den langen, langen Druck, auch die Märkte zu öffnen, gerade den Finanzsektor, haben wir gerade jetzt eigentlich gesehen, dass die Märkte geöffnet waren. Wir waren sogar die erste Bank, die die Mehrheit an einem chinesischen Finanzdienstleister übernehmen konnten. Wir hatten bisher immer die Minderheit nur. Und ich glaube, da haben wir alle auch uns Impulse gehofft, weil wir haben gesagt, wenn der Kapitalmarkt eben jetzt auch Erfahrung kriegen kann von global tätigen Unternehmen, Finanzdienstleistern, wirkt das auch wieder belebend auf die Wirtschaft, stimulierend. Vonsofern war es eigentlich eher ein positives Zeichen. Und ich sage jetzt, müssen wir natürlich gucken, ob das jetzt durch das gedämpft wird. Mhm. Aber eigentlich waren die Signale eben zur Öffnung gerade im Finanzsektor positiv. Ja.
Was ich noch ganz kurz anfügen kann, ist, ich glaube, es gibt dieses Sprichwort, wenn zwei Elefanten sich streiten, dann leidet das Gras. Und wenn Amerika und China sich weiter streiten werden, und das werden sie wahrscheinlich, dann ist das eben vor allem für kleinere Länder, offene Volkswirtschaften wie wir, eine schlechte und schwierige Prognose. Und wenn wir sehen, wenn wir zum Beispiel das Außenhandelsvolumen ansehen, dann, also Importe plus Exporte gemessen an der Wirtschaftsleistung, dann sind eben USA und China relativ binnenorientierte, geschlossene Volkswirtschaften. China ist es, oder USA ist, glaube ich, etwa 27%, in China, glaube ich, noch etwa 33%, in der Schweiz ist 127%. Also die können noch lange streiten, aber das Gras kriegt ein Problem.
Ja, die Schweiz ist auch ein bisschen kleiner als die USA und als China, oder? Ich meine, der Binnenmarkt ist einfach nicht so groß, Petra Gössi. Aber das ist ja wirklich die Frage. Wir haben jetzt über USA-China gesprochen. Der nächste Handelskrieg, der beinahe vom Zaun gebrochen wäre, wäre der gewesen mit Frankreich wegen der Digital Tax, bis Trump angekündigt hat, dass er auf Champagner 100% Zoll erhebt, wobei dann das erstmal beigelegt wurde. Aber das ist ja eine Frage für die Schweiz auch. Die OECD plant ein Projekt. Im Moment weiß man nicht genauso, wo das steht, dass man anders besteuert, nicht mehr dort, wo die Unternehmen zu Hause sind, wie beispielsweise in der Schweiz, sondern dort, wo die Umsätze stattfinden. Das würde für die Schweiz eine erhebliche Änderung bedeuten. Die WTO ist gleichzeitig geschwächt, weil das Gremium im Moment nicht vollständig ist, auch wegen der USA. Muss sich die Schweiz standortmäßig für den globalen Wettbewerb wärmer anziehen in diesem Jahr?
Mhm. Das glaube ich auf jeden Fall. Oder was bedeutet diese Steuerreform, die in der OECD diskutiert wird? Da die Schweiz wird da einfach mitmachen müssen. Also das sind dann nicht Lösungen, die man je nachdem mit einem einzelnen Land abmacht, sondern das sind dann einfach Gebilde, denen man dann beitreten muss, weil sonst hat man sowieso verloren. Jetzt wird da diskutiert, dass nicht mehr am Sitzstaat besteuert wird, sondern dort, wo der Umsatz stattfindet. Und das heißt, als kleines Land hat man schon mal grundsätzlich verloren. Deshalb auch das Interesse von Deutschland, von Frankreich, dass man das so macht, von Amerika sowieso. Dann gibt es dann aber dort noch eine zweite Säule und die bedeutet, dass man diskutiert, dass man eine weltweite Mindestbesteuerung einführt. Jetzt weiß man noch nicht genau, wo das dann zu liegen kommt. Oder wenn das irgendwie 12% ist, dann ist das für die Schweiz nicht weiter schwierig, weil mit unseren Kantonen, die besten Kantone sind irgendwo dort. Wenn das aber höher ist, dann wird es für die Schweiz sehr, sehr schwierig, weil dann müssen wir einen unserer Standortvorteile aufgeben. Die Schweiz geht aktuell davon aus, dass je nachdem, wie dieses System dann ausschaut, werden wir Steuereinbußen von 1 Milliarde bis 5 Milliarden haben. Und das ist dann wirklich, das schenkt ein. Und damit ist dann auch der Verteilkampf innerhalb der Schweiz wieder neu eröffnet, oder? Was machen wir damit? Weil wir können dann nicht einfach zusätzliche Steuersubstrat anzapfen. Und gleichzeitig verlieren wir an Wettbewerbsfähigkeit und das wird dann nochmal massiv schwieriger. Und das wird jetzt in diesem Jahr kommen. Das heißt, bis zum nächsten Sommer werden wir da erste Anzeichen haben und das geht sehr schnell. Und vor allem ist das eine Steuerpolitik, die wir nicht einfach in der Schweiz beschließen können, sondern die wird dort bestimmt, wo die stärksten Länder hocken. Und das ist die Schweiz aufgrund der kleinen Größe nicht. Und ich glaube, die einzige Chance, die wir da haben, ist, wenn wir zusammen mit anderen kleinen Staaten, zum Beispiel mit Singapur, wenn wir da Lösungen suchen und dann unsere ganze Kraft in diese Diskussionen eingeben. Aber da kommt wirklich sehr viel auf uns zu, was wir wissen einfach noch gar nicht genau, was dann geschehen wird.
Und ist die Schweiz gewappnet für das? Ist das eine, haben Sie Zutrauen in Bern, dass da die Weichen bereits gestellt werden für diese Kooperationen?
Ja, diese Diskussionen, die sind am Laufen. Da, wir stehen da auch in einem Austausch. Wir werden regelmäßig informiert, oder? Mehr kann man ja eigentlich nicht machen. Auch von Seiten des Finanzdepartements, von Bundesrat Ueli Maurer. Ich glaube schon, dass die Schweiz das gut macht. Nur, ich weiß nicht, ob die anderen Länder uns da dann auch wohlgesinnt sind, weil normalerweise läuft es so, in der Schweiz kann man was abholen und dann wird das auch mal versucht. Also da werden wir einfach sehen, wie diese Diskussionen laufen.
Und es sind ja nicht die einzigen, die uns bevorstehen, aber auf die anderen kommen noch, Erik Uja.
Vor allen Dingen das Beängstigende ist ja die Frage, ob das dann wirklich das Ende der Fahnenstange ist. Also es ist ja wieder eine neue regulierende Maßnahme. Und ich glaube, wir laufen jetzt wieder in ein Zeitalter der Regulierungen hinein. Wenn wir uns mal die Wellenbewegungen seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges anschauen, da hatten wir zunächst einmal eine Phase, die ging von 1945, also 49 oder 50 bis in die 70er Jahre hinein, in der es ein korporatistisches Modell gab. Starke Volksparteien, starke Unternehmen, starke Gewerkschaften, starke Kirchen, großen Organisationen, alles war mehr oder minder geregelt. Das war so dieses erste Regulierungsparadigma. Und dann ab den 80er Jahren kam ein anderes Paradigma auf, das der Deregulierung. Das kann man jetzt neoliberal oder wie auch immer nennen. Und das hat sehr weit getragen, wohl bis 2008, bis zur Finanzkrise. Und jetzt sind wir, und da sind ja auch das Trump, aber auch Marine Le Pen und die Wahlerfolge anderer Populisten in Europa sind dafür ein schönes Indiz. Wir laufen wieder in eine Phase der Regulierung hinein. Und das kann gerade für eine so offene Volkswirtschaft wie die schweizerische natürlich schon sehr nachteilige Folgen haben, weil wir nicht wissen, wo dann dieses Regulierungsparadigma aufhört. Wir haben ja vorhin diskutiert, gibt es jetzt einen Abschwung oder nicht? Und da werden dann immer ökonomische Indikatoren herbeigezogen, aber ein ganz wesentlicher Indikator dafür, ob es wirtschaftlichen Aufschwung oder Abschwung gibt, ist die Politik, was sonst, was rein gar nichts mit Wirtschaft zunächst einmal zu tun hat, aber wenn die Politik, wenn die Gesellschaften in einem großen Teil der wirtschaftlich wichtigen Länder sich dazu entschließen, wieder stark auf die Regulierung zu setzen, dann werden wir tendenziell einen Abschwung haben in den nächsten Jahren. Und ich fürchte, wir laufen jetzt wirklich wieder in so ein Regulierungsparadigma hinein.
Außer der Klimahype wird die Innovation derart anführen, dass das alles wieder kompensiert wird. Aber ich glaube, das ist vermutlich schon zu erwarten. Ich würde gerne noch ein letztes wichtiges Thema ansprechen. Wir haben von Greta zu Beginn gesprochen. Sie hat uns ja eine lange Atempause gewährt in der Schweiz. Wir mussten sozusagen nicht über das Verhältnis der Schweiz zur EU sprechen. Aber dieses Jahr werden wir wieder, ob wir wollen oder nicht, darüber sprechen müssen. Petra Gössi. Wir stehen vor riesigen Herausforderungen. Wir kennen etwa, wir wissen, dass man jetzt wartet bis zur Begrenzungsinitiative. Am WEF haben drei Bundesräte die neue EU-Kommissionspräsidentin sprechen können, Ursula von der Leyen. Was ist zu erwarten? Können wir hoffen, dass wir einen Schritt weiterkommen damit?
Also ich glaube, dass das noch völlig offen ist, weil wir haben aktuell vor allem Schwierigkeiten im Inland, irgendwelche Lösungsvorschläge zu bringen. Wie sieht der Zeitablauf aus? Oder wir haben im Mai werden wir über diese Kündigungsinitiative der SVP abstimmen. Falls sie diese Initiative angenommen werden würde, dann ist der bilaterale Weg sowieso zu Ende. Da müssen wir uns neu ausrichten. Wir gehen aktuell davon aus, dass die Initiative nicht durchkommt. Wir werden da aber wirklich noch einen massiven Abstimmungskampf führen müssen. Wenn jetzt die Initiative nicht durchkommt, Dann werden nachher unmittelbar die Diskussionen weitergehen müssen über dieses institutionelle Abkommen. Aber schon nur, oder? Wir wollen Änderung, dass Änderungen dort herbeigeführt werden, dass diese Präzisierungen kommen. Aber das heißt zuerst, der Bundesrat ist aktuell daran, dass er im Inland nach Lösungen sucht. Wie finden sich die Gewerkschaften zusammen mit den Arbeitgebern? Was gibt es da für Möglichkeiten bei bei all den noch offenen Punkten findet man sich auch, dass man die Unionsbürgerrichtlinie tatsächlich explizit ausschließen kann. Das sind alles noch offene Fragen. Da wissen wir schlicht und einfach nicht, wie die EU darauf reagieren wird, wenn wir das diskutieren wollen. Ich persönlich glaube schon, dass wir da Lösungen finden. Aber es wird noch sehr viele weitere Diskussionen geben, auch über den Streit. Streitmechanismus, oder wie kann man diese, oder den Streitschlichtmechanismus, das ist alles noch offen. Und was mich aber an dieser Diskussion am meisten enttäuscht, weil es ist eine wirklich wichtige Diskussion und wir haben jetzt da praktisch ein Jahr darüber geschwiegen, wir hatten wirklich Stillstand, auch innerhalb der Schweiz, aber etwas, was mich wirklich enttäuscht ist, ich weiß eigentlich gar nicht, was der Bundesrat will. Weil der Bundesrat hat eine Befragung aller wichtigen Player gemacht. Danach hat er das irgendwie zusammengefasst und hat dann gesagt, ja, wir müssen in diesen drei Punkten noch Präzisierungen herbeiführen. Was aber der Bundesrat für unser Land als am besten erachtet, das weiß ich bis heute nicht. Und das ist das, was mich an dieser Diskussion so enttäuscht.
Also mein Eindruck ist ja der, dass dieses Konsultationsverfahren am Schluss, obwohl es, glaube ich, gut gemeint war, am Schluss eigentlich den üblichen Akteuren die Möglichkeit gegeben hat, mit Kanonen auf die Spatzen zu schießen und sagen, das ist unser Anliegen, das ist unser Anliegen und das ist unser Anliegen. Und ohne dass diese Anliegen beantwortet werden, werden wir keinen Schritt weitermachen. Und die Frage ist, glauben Sie denn, dass der Bundesrat selbst weiß, was er will?
Also ich glaube nicht, also das ist jetzt mein Eindruck, das ist jetzt nicht irgendwie erhärtet durch Bundesratsaussagen, aber ich glaube nicht, dass der Bundesrat als Gesamtgremium wirklich weiß, was er will. Weil oder schon nur die Diskussionen über die flankierenden Maßnahmen. Ich meine, es kann nicht sein, dass in der Schweiz die Gewerkschaften faktisch ein Vetorecht haben und alles zum Stillstand bringen können. Und genau das ist geschehen. Und deshalb glaube ich, oder der Bundesrat kann natürlich auch nur als starke Stimme auftreten, wenn er geschlossen ist und wenn er klar adressieren kann, was er erreichen will. Und das habe ich bis jetzt einfach nicht gespürt. Die einzelnen Personen schon, die wissen das schon. Aber ein Bundesrat muss als Gesamtgremium agieren können. Das bedeutet halt auch, dass man seine Parteipolitik mal über, oder dass man seine Parteipolitik hinter sich lassen muss und wirklich der Aufgabe der Landesführung nachkommen muss. Und das sehe ich noch nicht.
Was müsste denn passieren, damit wir einen guten Schritt weiterkommen?
Der Bundesrat müsste, oder die Personen, die dann da in die EU verhandeln gehen, die müssen überhaupt mal verhandeln gehen, und zwar mit einem klaren Auftrag, den ich noch nicht kenne. Und dann, oder das kann man auch in Varianten machen, das kann man in einer Bandbreite machen. Und dann halt mit dem Ergebnis zurückkommen, das sie dann halt erreicht haben. Und dann muss dann halt die Schweizer Bevölkerung darüber abstimmen, wollen wir das oder wollen wir das nicht. Aber ich finde eben auch wichtig, dass das jetzt dann bald mal geschieht, weil wir müssen auch der Wirtschaft und dem ganzen Land Rechtssicherheit bieten, oder? Weil was geschieht jetzt? Oder schon nur die Pharmabranche, im Mai läuft dieses Abkommen mit der Pharma aus, die haben diese Rechtssicherheit nicht mehr. Die haben jetzt schon, die haben schon lange angefangen, Arbeitsstellen ins Ausland zu verlagern. Da werden massive Zusatzkosten, falls dieses Abkommen nicht erneuert wird, auf die Pharmabranche zukommen. Und die können sich faktisch kaum bewegen, weil sie keine Rechtssicherheit haben. Oder ich glaube, vor allem auch unsere Wirtschaft ist fähig, so zu agieren, wie die Rahmenbedingungen vorgegeben werden. Aber das kann man nur, wenn man diese Rechtssicherheit hat. Und deshalb finde ich es wichtig, dass man mal entscheidet, dann geht man halt diesen Weg oder diesen Weg, aber man muss wissen, wie es weitergehen soll.
Und das Fragezeichen bleibt für den Moment. Bleibt. Ich glaube, dazu gibt es hier oben wenig andere Meinungen. Alle hoffen, dass es irgendwie weitergeht.
Ich würde schon sagen, wir dürfen uns da auch nicht irgendwelche falschen Hoffnungen machen. Nachverhandlungen, Präzisierung.
Also Hoffnungen bezüglich der Schweiz oder bezüglich der EU?
Bezüglich beiden. Nachverhandlungen, Präzisierungen etc. Ich halte das mehr oder minder für Augenwischerei. Für die EU ist ganz klar, das Abkommen ist verhandelt. Dann kann man vielleicht noch das Wording bei so Sachen wie Unionsbürgerrichtlinie ein bisschen verändern. Aber im Grundsatz ist es wirklich Vogel friss oder stirb. Und wir müssen ja ein bisschen Mitleid mit unserem Bundesrat haben. Was soll dieser arme Bundesrat denn machen? Da sind zwei SVP-Bundesräte drin. Die sind so oder so festgelegt. Dann haben sie zwei Bundesräte der SVP-Leit, also der SP. Die haben sich auch festgelegt. Und dann haben sie noch drei andere. Das ist ein faktisches Patt. Also die können ja eigentlich gar nichts anderes, als nach der Begrenzungsinitiative und dem hoffentlichen Ausgang, so wie sie das geschildert haben, die heiße Kartoffel weiterschieben Richtung Parlament. Und dann landet das irgendwie dann eines Tages bei uns als Wählern und oder Stimmbürgern. Dann werden wir darüber abstimmen und dann müssen wir uns fragen, beißen wir in den, ich sage jetzt einfach nur Apfel, wie sauer wird man, kann dann soll sich jeder sagen, sich selber ausrechnen, beißen wir in den Apfel des Rahmenabkommens, ja oder nein? Das wird am Schluss die Frage sein und nicht viel Präzisierungen.
Und welcher Apfelbaum dann immer auch draus erblüht, der uns, der die Schweiz mit der EU verbindet.
Wobei ich also nicht so viel Verbarmen mit dem Bundesrat habe. Ich finde, in irgendeinem Punkt hat er auch dann die Aufgabe, strategisch einen Entscheid zu fällen und letztlich das dann eben auch dem Parlament und dem Volk zu übergeben.
Aber dann sollte man ein Impeachment doch eigentlich machen gegen diesen Bundesrat, genau, der das Parteiinteresse eindeutig über das Landesinteresse stellt.
Das wäre eine echte Innovation.
Ich wollte vorher schon sagen, die Amerikaner haben ihr Impeachment, die Deutschen ihr Widerstandsrecht und wir hätten eigentlich eine Volksinitiative. Mal schauen, was uns da noch einfallen würde, wenn es mit diesem Thema nicht vorwärts geht.
Das ja. wird nicht immer je länger, desto besser.
Haben wir denn Fragen aus dem Publikum? Einige. Geben Sie mir doch mal die erste. Wie soll man mit den global dominierenden Tech-Giganten umgehen? Einfach laissez-faire. Diese Frage gebe ich jetzt Ihnen, Frau Kellerbusse. Und zwar mit Blick darauf, dass wir ja, dass die EU mit der Datenschutzgrundverordnung einen klaren Standard gesetzt hat, dass Kalifornien als Standort dieser Tech-Giganten nachgezogen hat, die Schweiz inzwischen auch gemerkt hat, dass sie da nachziehen muss und sie als Branche eigentlich auch davon betroffen sind.
Ich glaube, es ist ganz wichtig, also grundsätzlich ist es ja okay, global tätig zu sein, aber wo wir eben die Probleme sehen, ist, die Tech-Giganten sind ja gar nicht Tech-Giganten heute mehr, es sind ja Datengiganten. Die sind ja gewachsen und haben Daten aggregiert, gesammelt und ich glaube, das ist das große Problem eben, was alle umtreibt, ist die Frage eben, wie sicher sind die Daten, wie sicher sind die Daten geschützt. Wir in Europa haben eben mit der europäischen Datenschutzgrundlinie gute Grundlagen. Und das wird für mich ein Thema sein, da müssen einheitliche, verbindliche Standards geschaffen werden. Ich glaube, global agieren muss möglich sein. Gerade aus unserer Sicht und gerade aus Bankensicht ist der Umgang mit den Daten dieser Tech-Unternehmen, also was die mit Kundendaten machen, einfach undenkbar. Und von dem her würden wir uns wünschen, gerade auch, weil diese Tech-Giganten oder eben Datenaggregatoren ja auch in die Finanzdienstleistungen eindringen, dass wir hier wirklich sicherstellen, dass der Datenschutz oberste Priorität bekommt.
Also ich glaube, die Tendenz ist klar. Die spüren den Gegenwind. Was haben wir noch für eine Frage? Wie schätzen Sie die Entwicklung 2020 im arabischen Raum inklusive Nahost ein? Diese Frage gebe ich jetzt meinen Kollegen aus den NZZ-Standpunkten, weil wir haben nämlich heute Mittag gerade mit Wilfried Buch, einem Islamwissenschaftler, die Sendung genau zu diesem Thema aufgenommen. Wir könnten jetzt eigentlich gerade referieren, aber schauen Sie sich das Gespräch dann trotzdem an am 8. Februar. Aber für heute Abend, Erik Guyer, was wäre die Prognose?
Die große Frage, die ja immer so in den letzten Wochen im Raum stand nach der Tötung von Soleimani, dieses iranischen Generals, der für die Revolutionsgarden, für deren internationalen Teil zuständig war. Gibt es einen Krieg zwischen den USA und Iran? Und auch da wieder Westzentrismus. Nur weil die USA irgendwie beteiligt sind, glauben wir, das sei die wichtigste Frage. Ich glaube, es wird sicher keinen Krieg geben zwischen USA und Iran, weil die Iraner wissen, dass das mit ihrer Vernichtung enden würde. Die wollen lieber einen Konflikt unterhalb der Kriegsschwelle, wo sie immer wieder ein bisschen zündeln können, mal einen Tanker festsetzen, mal eine Drohne abschießen, mal eine saudische Ölanlage in Brand schießen, so etwas, aber keinen richtigen Krieg. Und ich glaube auch nicht, dass Trump im Wahljahr einen Krieg jetzt gebrauchen kann, vor allen Dingen keinen ohne triftige Begründung und keinen, von dem man die Amerikaner nicht von vornherein denken, dass sie ihn leicht gewinnen können. Von daher halte ich das für ausgeschlossen. Was aber mir viel mehr Sorge macht, ist die innere Entwicklung der arabischen Welt, die immer mehr destabilisiert wird. Sei es einerseits durch die ideologisch-religiöse Frage, sei es aber auch durch die, dass die Nationalstaaten, die so alle zwischen 1918 und nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind, dass dort diese Kräfte sukzessive schwinden. Wir sehen es in Syrien. Ein Staat ist das ja nicht mehr im eigentlichen Sinne. Wir sehen es im Irak. Was würde passieren, wenn der Irak wirklich zerfällt? Und das Allerschlimmste wäre, wenn der Iran zerfiele. Weil da ist noch ein Regime dran, ja, aber wir sehen dort auch, dass die Kohäsionskräfte und die Macht dieses Regimes abnimmt, nicht unmittelbar. Ich glaube nicht, dass das eine Frage der nächsten ein, zwei Jahre ist. Aber die ganzen Kräfte, die diesen arabischen Raum zusammengehalten haben, die sind im Moment schwer am Schwinden. Und es setzen sich stärker die Kräfte durch, wie zum Beispiel der Islamismus, die darauf aus sind, eben die bisherige Ordnung zum Platzen zu bringen. Und das ist das, also das ist das, was mir eigentlich Sorgen macht. Und das ist, finde ich, viel schlimmer als diese Frage eben USA gegen Iran.
Was haben wir noch? Inwiefern wird die Ausbreitung des Coronavirus die Weltwirtschaft beeinflussen? Peter Fischer.
Gut, auch da, glaube ich, sind noch einige Unbekannten vorhanden. Aber was wir sagen können, ist, dass typischerweise man so eine V-Bewegung hat, dass also jetzt vor allem natürlich der Konsum stark abnimmt. Ich glaube, das ist der stärkere Effekt als die Produktion. Und dass, wenn es gelingt, das einigermaßen unter Kontrolle zu halten, und momentan zum Glück deutet ja einiges noch darauf hin, dass es im Prinzip eine sehr ernste Grippe ist, aber nicht irgendwie ein sehr fatales Kampfmittel oder so. Also wenn es gelingt, das unter Kontrolle zu halten, dann dürfte dieser Effekt relativ kurzfristig sein und in ein, zwei Quartalen wieder bereinigt.
Ich glaube, wenn wir das vergleichen mit SARS, oder, da gibt es ja die Untersuchung, wie hat sich die Wirtschaft entwickelt. Da sieht man natürlich in der Zeit, wo dann eben der Peak ist, wo viele Unternehmen nicht mehr produzieren können, wo die Wirtschaft gedämpft ist, sieht man das, aber dann in der Regel kommt die Erholung. Also wenn das einen ähnlichen Verlauf hat, würden wir kurzfristig einen Impact sehen, vor allen Dingen alles, was eben mit China zu tun hat, aber dann würde es eigentlich relativ schnell wieder normalisiert.
Hoffen wir, dass es so wird. Profitieren tun jedenfalls die Produzenten von Gesichtsmasken. Die sind eigentlich am besten dran mit diesem Virus. Was haben wir noch? Wie sehen Sie die zukünftige Entwicklung der Geldpolitik, globale Schuldenkrise, Verhalten der Zentralbanken, Auswirkungen auf Wirtschaft und Politik? Mögen Sie noch 1,5 Stunden oder wie ist es mit Ihnen? Ja, was picken wir denn da heraus? Die Zentralbanken sind mit ihrem Latein am Ende. Die Zinsen kann man nicht noch tiefer setzen. Kommt irgendwann eine Inflation? Ich gucke jetzt nochmal zur Wirtschaft.
Also ich glaube, das wird wird ein Problem werden, so wie das beschrieben ist. Wir haben eine globale Überschuldung, eigentlich die falschen Schuldenanreize. Wir leben auf Pump. Die Zinsen sind eigentlich zu tief. Wir sind in einem Ausnahmezustand, aber wir wissen alle nicht so recht, wie wir da rauskommen.
Anders gefragt, was muss passieren, dass sich dieser Zustand, der irgendwie hält im Moment, dass der kippt in eine Inflation?
Wir brauchen Inflation. Also sobald wir etwas Inflation haben, glaube ich, wird sich einiges verändern. Mhm. Die Frage ist, was steckt dahinter, dass wir vorläufig relativ wenig Inflation haben. Wir haben schon, ich meine, Amerika hat etwa 1,5 oder so, mhm. aber es gibt verschiedene strukturelle Gründe, die wir sehen, wieso wir deutlich weniger Inflation im Euroraum und in der Schweiz noch sehen, als man eigentlich erwarten würde.
Man spricht ja bei der Inflation immer vom Ketchup-Effekt. Es kommt lange nichts, wenn man auf die Tube drückt und irgendwann macht es Pitsch und dann ist alles da. Also von daher wagen wir doch hier oben keine Prognose, wann dieser Effekt zum Tragen kommen
könnte. Ja, aber ist es denn wirklich auch eine, es ist natürlich eine wirtschaftliche Frage und es ist eine geldpolitische Frage, aber ist es im europäischen Raum wirklich das Zentrum, dass die niedrigen Zinsen aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung, oder ist es nicht vielmehr auch eine politische Krise? Dass nämlich die EU und die Zentralbanken, die EZB und alle, die in der EU Wirtschaftspolitik machen, eigentlich nicht so genau wissen, wie es mit dieser EU wirklich weitergehen soll. Weil man müsste ja zum Beispiel, eine Voraussetzung zu schaffen, um diese Krise wirklich zu lösen, müsste man die Banken, diese Frage der Bankenhaftung einmal klären. Das wäre ganz, ganz fundamental. Aber wir wissen, das wird nicht passieren. Und wir müssten auch, und die EU müsste, die hat gesagt, wir sind eine Währungsunion, und wir wollen auch mal eine politische Union sein. Aber dieser politische Unionsteil, der kommt nicht. Und damit sind alle Fragen sind blockiert, weil die Deutschen profitieren im Moment ganz ungemein von der Situation, wie sie jetzt ist. Aber sie haben natürlich nicht die geringste Lust zu haften für die unseriöse Wirtschaftspolitik, wie sie Italien betreibt, oder für andere Dinge. Und deswegen ist es eigentlich eine Blockade, eine politische Blockade in der EU, die jetzt mit sehr viel Geld von Seiten der EZB zugeschüttet wird. Und solange die politische Blockade anhält, glaube ich, wird politisch kein Impuls kommen, um auf eine andere Geldpolitik zu gehen. Vielleicht gibt es dann wirtschaftliche Indikatoren, die das erzwingen. Das mag sein, das kann ich nicht beurteilen, aber politisch sehe ich nicht, wo dieser Impuls herkommen soll.
Ich denke, wirtschaftlich wird das bedeuten, dass man eben ein unterdurchschnittlich tiefes Wachstum sieht in der Eurozone und deswegen auch keinen Inflationsdruck und weiterhin Anreize zur Überschuldung. Und das eine gibt dann das andere, deswegen kommt man da schlecht raus und frühestens im nächsten Aufschwung.
Ich hoffe, Anonym ist zufrieden mit der vagen Antwort, die wir dazu im Moment haben. Haben wir noch eine Frage? Frau Gössi sprach von der demnächst geplanten Klimakonferenz oder eben nicht geplanten Klimakonferenz. Worin sieht sie die konkreten Maßnahmen, die jetzt unbedingt politisch angegangen werden müssen? Also die Rede ist hier von der Klimakonferenz, die Grünen am Abend der Wahl angekündigt haben und für die es, wie Sie gesagt haben, noch nicht mal ein Datum gibt.
Also jetzt abgesehen von dieser Klimakonferenz, ich glaube, oder was ich politisch am liebsten hätte, ist wie das CO2-Gesetz, das wird sowieso diskutiert. Ich glaube aber, wir haben in der Schweiz noch in dieser ganzen Thematik noch viel zu wenig den Fokus auf die ganze Umwelt gelegt. Oder wir diskutieren immer nur das Klima, eine Lenkungsabgabe, ja oder nein, wie hoch soll sie sein, Flugticketabgabe. Aber dort bewegen wir uns dann in einer Diskussion, die hat Herr Guyer gut aufgezeigt, damit retten wir das Weltklima nicht. Wir können die Innovation fördern, unser Leben wird unter Umständen teurer, je nachdem, wie es ausgestaltet ist. Entscheidend wird auch noch sein, wie eine solche Lenkungsabgabe dann tatsächlich ausgestaltet ist. Wird das wieder an die Bevölkerung zurückgeschüttet oder was macht man dann mit diesem Geld oder mit dieser Lenkungsabgabe? Aber deshalb wünsche ich mir für die Schweiz, dass man dann eben auch weitere Maßnahmen diskutiert, wie eine Abfallbewirtschaftung oder wie ein Kreislauf, wie funktioniert das, was kann man sonst noch für Schritte einleiten, was ist auch wichtig mit Blick auf die Biodiversität. Das sind alles Fragen, die sind bis jetzt noch nicht andiskutiert worden. Man spricht zwar immer wieder darüber, aber ich glaube, in der unmittelbaren Schweizer Politik ist das noch viel zu weit hinten, weil jetzt immer alle nur über dieses CO2-Gesetz sprechen. Und ich glaube einfach nicht, dass das am Schluss zielführend ist, weil es geht weiter wie nur eine solche CO2-Gesetzgebung.
Und vor allen Dingen, ich glaube, Frau Gössi hat etwas ganz Wichtiges gesagt. Die Maßnahmen müssen für den Großteil der Bevölkerung bezahlbar sein. Ob die Bevölkerung das dann auch so sieht, das wissen wir ja noch nicht. Weil wir alle noch nicht tiefer ins Portemonnaie greifen müssen wegen der Klimapolitik. Nicht ganz unmittelbar. Und wir haben aber in Frankreich schon gesehen, Sie wissen alle, wie die Gelbwesten entstanden sind. Die sind die Reaktion darauf, dass eine urbane Elite gefunden hat, ja, das mit dem Treibstoff, ich simplifiziere jetzt mal ganz bewusst, das mit dem Treibstoff, den können wir doch leicht verteuern, weil wir fahren ohnehin alle mit der Metro und die Metro ist, egal wo wir in Paris leben, unmittelbar vor der Haustüre. Und dann haben Menschen auf dem Land gesagt, die nicht Elite sind, die nicht arm sind, aber eben auch nicht wohlhabend. Wir können nicht auf unser Auto verzichten und wir verdienen relativ so wenig, dass wir jeden Euro mehr, den wir für Treibstoff zahlen müssen, dass wir den massiv spüren und das wollen wir nicht. Und da haben wir jetzt in Frankreich eine Diskrepanz zwischen einer gar nicht ländlich, das sind ja nicht nur ländliche Regionen, das sind Regionen außerhalb der großen urbanen Zentren, die ganz anders gepolt sind als die rot- oder die grün angehauchten urbanen Eliten in Paris, in Berlin, in Zürich, wo auch immer. Und diese Trennung, dieser Graben zwischen diesen beiden großen Volksgruppen, der wird sich akzentuieren, wenn die Klimapolitik mal auch in unserem Portemonnaie angekommen ist. Und da werden wir dann noch sehen, was das dann für Auswirkungen hat. Also in Frankreich hat es sehr massive Auswirkungen gehabt.
Wenn die Klimapolitik von der Straße wirklich ins Gesetz und dann im Portemonnaie landet, das ist wirklich das, was vor uns steht. Haben wir noch eine? Was sind noch andere globale Herausforderungen, nicht nur Klima und Amerika? Ich gebe jetzt ein Stichwort für eine schweizerische Herausforderung, die im Vorfeld an mich herangetragen wurde, nämlich die Preisinsel Schweiz, Frau Gössi. Ist das eine Herausforderung für die Schweiz?
Ja, also sie wird schon nur unmittelbar aufs politische Parkett gesetzt, weil es gibt eine Initiative dazu. Die Frage ist einfach, oder ich glaube, in der Schweizer Bevölkerung, diese Sensitivität ist hoch. Wir haben ja auch sehr viele Leute, die gehen unmittelbar ins Ausland einkaufen, weil dort alles sehr viel günstiger ist. Und das müssen wir gut diskutieren in der Schweiz, weil da gibt es auch viele Lösungen, die sind irgendwie so gestrickt, die sind zwar sehr sympathisch, aber das würde praktisch heißen, dass der Staat dann bei, nicht Preisabsprachen, aber wenn die Wirtschaft einen Preis festsetzt, wenn das dann dem Staat nicht passt, dass er dann dort reinspricht und sagt, das ist zu hoch oder das ist da irgendwie im Ausland ist es günstiger. Ich als Staat sage jetzt, der Preis muss runtergehen. Und die große Diskussion wird dann sein, was ist jetzt eine liberale Marktwirtschaft? Oder soll jetzt der Staat da mitsprechen, weil wir in der Schweiz höhere Preise haben? Oder ist das dann eben nicht mehr liberal? Und ich glaube, diese Diskussion, die wird uns wirklich noch stark fordern. Was wir jetzt aber auch sowieso schon mal angefangen haben. Wir hatten am Montag und am Dienstag eine Kommissionssitzung in der Kommission Wirtschaft und Abgaben. Und was wir jetzt zu diskutieren beginnen, ist die Abschaffung der Industriezölle, mal als ein Punkt. Das ist mal sicher ein wichtiger Punkt, den wir angehen müssen in einem ganzen Komplex von weitergehenden Maßnahmen. Aber, und das hat natürlich auch genau diese Zielsetzung, dass man diese Hochpreisinsel Schweiz angehen kann, weil das ist auch etwas, was in der Bevölkerung spielt.
Also das ist eine globale Herausforderung für die Schweiz, die offenbar jetzt angegangen wird.
Aber ich hätte noch eine echte
genau,
globale
Herausforderung. Genau, ich wollte die Runde gerade noch machen, bitte.
Und wirklich eine geopolitische und eine, die den Rahmen wirklich ganz weit aufmacht, aber die, glaube ich, für die nächsten 50 Jahre so ein Leitthema sein wird. Wir hatten in der Geopolitik immer die Diskussion, wer bestimmt letztlich die Welt? Sind es die Seemächte? Das waren dann Großbritannien im 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert die USA. Oder sind es die Landmächte? Das waren mal Preußen, Russland, also diejenigen, die auf dem Festland sitzen. Und in den letzten Jahrzehnten war ganz klar, die Seemächte oder die eine Seemacht, nämlich die USA, war die dominierende Kraft weltweit. Aber da das gerät ins Rutschen, und ich glaube, das ist auch der tiefere Grund, weswegen die Amerikaner in diesem Wettbewerb mit China so zutiefst verunsichert sind und weswegen es eben nicht nur ein Handelskonflikt ist, sondern es ist ein mit wirtschaftlichen Mitteln im Moment ausgetragener Konflikt um die globale Vorherrschaft. Darum sind auch die Amerikaner bei so Sachen wie Huawei und 5G derart auf dem Kiviv und derart konfrontativ, weil sie ein Szenario fürchten, dass wir jetzt einen globalen Shift erleben von den Seemächten hin zu den Landmächten wieder, nämlich zu China, weil wir haben uns ja angewöhnt, das zu sehen, Asien und Europa und China ist irgendwie ganz weit weg und dann irgendwo im Norden sind noch die Russen, aber eigentlich ist das alles ein großer Kontinent, ein Superkontinent. Eurasien, von China bis nach Antwerpen. Und wer gehört da nicht dazu? Die USA. Die sind durch den Atlantik getrennt. Und die Amerikaner haben im Moment, und das ist, glaube ich, wirklich der tiefere Grund, weswegen die so beunruhigt sind, ist, dass sie Angst haben, dass sich das globale Schwergewicht ganz stark auf diesen Superkontinent Asien, Nahe Osten, Europa verlagert. Und Sie sehen, dass die Chinesen im Moment auch wiederum unter dem Deckmäntelchen von Handelsverbindungen und Infrastruktur und Eisenbahnbau und Hafenbau genau versuchen, sich diesen Superkontinent vielleicht noch nicht untertan zu machen, aber eben die eindeutig bestimmende Macht zu werden. Und das ist ein wirklich großer globaler Konflikt oder eine Entwicklung, und wir Europäer müssen uns überlegen, wie wir uns da verhalten. Wir sind nicht dann im Abseits wie die Amerikaner, sondern wir sind auf diesem globalen, auf diesem Superkontinent. Also wir müssen irgendwie mit den Chinesen, wir können gar nicht sagen, wir wollen wirklich den großen Konflikt. Aber wie verhalten wir uns? Und es ist ganz typisch, wie sich Europa zum Beispiel in der 5G-Frage entschieden hat. Da folgen weder die EU noch die Briten folgen dem amerikanischen Weg, dass die sagen, wir grenzen jetzt mal Huawei aus, sondern sie gehen einen Mittelweg. Und da sieht man schon einen Bruch zwischen den USA und Europa. Und ich denke, wir werden in den nächsten Jahrzehnten noch viele solcher Brüche sehen aus diesem veränderten Großszenario.
Und die Frage, die sich daran anschließt, was folgt wirklich auf die Pax Americana? Werden die Chinesen die Weltstabilität herstellen? Und wenn sie das machen, auf welche Art und Weise werden sie das machen? Aber bei der Frage wären wir jetzt nicht mit Ausblick auf das Jahr 2020, sondern auf das Jahrzehnt 2020. Und da möchte ich doch mit einer allerletzten Frage die Runde hier oben schließen. Was ist Ihre größte Hoffnung auf das nächste Jahrzehnt und was ist der größte Wunsch für das nächste Jahrzehnt? Peter Fischer. Irgendjemand muss ja anfangen.
Jetzt, wo wir gleich in Jahrzehnte und Jahrhunderte blicken.
Nein, bleiben wir mal beim Jahrzehnt.
Ich glaube, was wir hier eigentlich nicht besprochen haben, um auch noch einen eigenen Gedanken da einzubringen, ist, wir sehen einen enormen technologischen Wandel vor uns. Die Digitalisierung ist nicht nur ein Schlagwort, sondern wirklich etwas, was unsere Wirtschaft verändert und noch stärker verändern wird, was ich als Chance sehe, auch als Möglichkeit für die Schweiz. Was allerdings eigentlich wirtschaftlich gesehen mehr Globalisierung bringen wird, mehr Entlokalisierung, es fällt einfacher zusammenzuarbeiten etc. Und dem steht etwas entgegen, was wir hier schon etwas diskutiert haben, nämlich ein Rückzug, eine Renationalisierung. Meine Hoffnung wäre, dass wir uns nicht zu sehr in Rückzugs- und Verteidigungskämpfe verstricken, das als Chance nehmen und es uns gelingt, eine Politik zu finden, die nicht von Ängsten dominiert wird, sondern die Chancen sieht und wir so auch stärker ins nächste oder übernächste Jahrzehnt kommen können. Ich glaube, was man ökonomisch auch sieht, ist, Ländern, denen es gut geht, geht es meistens aus gutem Grund gut. Also wir haben keine schlechten Chancen. Wir haben gute Gründe, wieso es uns gut geht, die geografische Lage, unser Arbeitsmarkt, unser Bildungswesen. Aber die Gefahr ist eben immer, dass man zu selbstgefällig wird, zu sehr in Verteidigungs- und Rückzugsgefechte landet und damit auch deutlich an Wettbewerbsfähigkeit verliert. Also ich glaube, das sehe ich als eine weitere Herausforderung neben den geopolitischen für das nächste Jahrzehnt. Und meine Hoffnung ist, dass wir die gut meistern.
Okay, Labusse.
Ich glaube, wenn ich sage, was ich hoffen würde, das wäre natürlich, dass wir in der Lage sind, wir hatten vorhin diese eine Frage, dass wir tatsächlich in der Lage sind, vor allen Dingen in Europa, weil das ist für uns ganz wichtig, eben mit fiskalischen Maßnahmen, mit allem, dass wir hier wieder auf, sage ich mal, eben aus dieser Situation herauskommen und an ein neues Normal gehen und wieder helfen, dass auch, sage ich mal, in Europa eben entsprechende Wirtschaftsmacht aufgebaut wird und dann so auch die Gegengewichte geschaffen werden. Was mich sehr, sehr zuversichtlich stimmt, muss ich sagen, sind wirklich die Möglichkeiten, Sie haben es erwähnt, die Technologie bieten, die Zusammenarbeit bieten, eben für eine ganze große Palette an Themen. Und ich glaube ganz, ganz fest, dass wir jetzt gerade auch in diesem Jahr, dass wir noch viel mehr, Zusammenschlüsse sehen, die Ökosysteme, gerade auch im Wirtschaftssystem, dass wir dort grenzüberschreitende Zusammenarbeiten sehen, industrieübergreifend. Das stimmt mich sehr, sehr positiv als würde ich sagen, motivierender Faktor.
Frau Gössi. Dass wir internationale Gebilde haben, die wieder funktionieren, weil ich glaube nicht, dass die aktuell gut funktionieren. Und vor allem auch, dass wir dort die Fähigkeit entwickeln, einander zuzuhören und zu verstehen, was der andere meint.
Erik Uja.
Also meine größte Hoffnung ist, dass das Abonnentenwachstum der NZZ von im letzten Jahr fast 7% in den nächsten 10 Jahren so anhält. Das ist die größte Hoffnung. Meine größte Befürchtung ist, dass Sie, die hier sind, ob Sie jetzt Abonnenten sind oder nicht, diese besondere Vertrauensbeziehung, die Sie allein durch Ihr Hiersein dokumentieren, dass Sie die eines Tages verlieren könnten. Wenn Sie das aber nicht tun, bin ich mir sicher, dass wir die restlichen Herausforderungen schon irgendwie schaffen.
Der Applaus zeigt, dass die Hoffnung als Wunsch und als Bitte nicht nur angekommen ist, sondern auch positiv entgegengenommen wurde und dass Sie sich nun alle verpflichtet fühlen. Ich hoffe jetzt nur noch und wünsche Ihnen, dass wir alle einen schönen Apero haben. Was ich mir für die nächsten 10 Jahre wünsche, das ist nochmal eine große andere Geschichte. Ich danke Ihnen allen für dieses ganz tolle Gespräch, Peter Fischer, Frau Keller-Busse, Petra Gössi, Erik Guja, ganz herzlichen Dank. Danke Ihnen, dass Sie gekommen sind, dass Sie mitgemacht haben und wir sehen uns jetzt noch beim Apero. Wer entsetzt?